verheißungsvolle Morgen hier in der Saida-Bucht, der Heimat der 31. U-Boot-Division, und Volodin dachte deshalb an den großen Stützpunkt in Norwegen, weil er sich völlig darüber im Klaren war, dass die heutige Operation nicht die geringsten Erfolgsaussichten gehabt hätte, wäre Olafsfern noch von der NATO betrieben worden. Der russische Präsident stand im Bug der Pjotr Wiliki, eines atomgetriebenen Raketenkreuzers der Kirov-Klasse, der das Flaggschiff der Nordflotte bildete. Er trug einen Burberry-Mantel, der bis oben hin zugeknöpft war, und eine Wollmütze, die dafür sorgte, dass ein Großteil der Körperwärme dort blieb, wo sie hingehörte, nämlich im Körper. Direkt hinter ihm stand der Kommandeur der 31. U-Boot-Division und deutete in den Nebel vor ihnen. Volodin sah zunächst nichts, doch als er angestrengter spähte, bemerkte er einen riesigen Schatten, der sich aus den morgendlichen Dunstschleiern schälte. Etwas Großes glitt gemächlich und geräuschlos in ihre Richtung. Volodin musste an einen bestimmten Augenblick beim Kauf von Olafsfern denken. Norwegische Medienvertreter hatten die für die Genehmigung des Deals zuständigen Minister in Erklärungsnot gebracht, als sie auf die Gefahr hinwiesen, die vom Nachbarn Russland ausgehe. Ein freimütigerer Minister hatte schulterzuckend geantwortet: »Wir sind Mitglied der NATO, aber wir sind auch ein kleines und friedliches Land. Amerika hingegen ist groß und kriegerisch. Jack Ryan wird Norwegens Sicherheit gewährleisten, falls es eines Tages nötig sein sollte. Was spricht dagegen, dass wir unser Geld für die wirklich wichtigen Dinge ausgeben und es Amerika überlassen, für uns zu kämpfen, wo es das doch so gerne tut?« Volodin schmunzelte jetzt, während er in den Nebel über dem grauen Wasser blickte. Jack Ryan würde keine Zeit für Norwegen haben. Schon wahr, der amerikanische Präsident liebte den Krieg und eine Bedrohung Skandinaviens wäre ihm Vorwand genug, doch Volodin wusste etwas, was nur wenige auf der Welt wussten, am wenigsten Jack Ryan. Auf Amerika kam jede Menge Arbeit zu. Nicht hier in der Arktis, aber sonst fast überall. Der lautlos nahende Schatten nahm langsam Gestalt an, und bald war er für alle an Deck der Pjotr Wiliki zu erkennen. Es handelte sich um den Stolz der neuen russischen Kriegsmarine. Ein großes, neues, mit ballistischen Raketen bewaffnetes Atom-U-Boot der Borei-Klasse. Hätte die NATO hier in der Arktis noch einen Stützpunkt unterhalten, so wäre das Boot möglicherweise bemerkt und von westlichen Schiffen über und unter Wasser verfolgt worden, bevor es sichere, tiefere Gewässer erreicht hätte. Und das wäre aus Sicht des russischen Präsidenten jammerschade gewesen. Umso schöner, dass die Norweger ihre strategisch bedeutsame Basis für einen Appel und ein Ei verscherbelt hatten. Volodin strahlte vor Zufriedenheit. $5 Millionen waren ein Schnäppchenpreis für die russische Seeherrschaft in der Arktis. Das neue U-Boot hatte natürlich einen Namen. Es hieß Knjas Oleg. Aber Volodin bevorzugte für dieses, wie auch für die vier anderen, die bereits im Dienst der Flotte standen, den ursprünglichen Codenamen. Projekt 955a klang irgendwie gut und war für seinen Geschmack eine passende Bezeichnung für Russlands mächtigste und geheimste Waffe. Dieses Boot der Borei-Klasse stand für die vierte Generation von strategischen, atomgetriebenen Unterwasserkreuzern, die von den Amerikanern SSBN genannt wurden, Ship Submersible Ballistic Nuclear. Mit seinen 170 Metern Länge und 13 Metern Breite war es sehr groß, wenn auch nicht das größte U-Boot, das Volodin je gesehen hatte. An Größe wurde es von Booten der Taifun-Klasse, einer der Vorgängerinnen der Borei, noch übertroffen. Dafür war die Knjas Oleg weitaus moderner. Sie konnte bis zu 480 Meter tief tauchen und unter Wasser bis auf 30 Knoten beschleunigen. Außerdem ermöglichte ihr der Wasserstrahlantrieb eine, wie U-Boot-Fahrer sagen, hohe Schleichfahrtgeschwindigkeit. Das bedeutete, dass sie bei sehr geringer Geräuschentwicklung schnelle Fahrt machen konnte und deshalb verdammt schwer aufzuspüren war. Die meisten ihrer 90 Besatzungsmitglieder, einschließlich Kapitän Anatoli Kudinov, standen jetzt an Deck und salutierten ihrem Präsidenten, als sie an der Pjotr